Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Signals for Life, jetzt im neuen Jahr mit unserem neuen Schwerpunkt. Und wir hatten zwar schon im Januar ein Start-up in der Gründungsplanungsphase hier bei uns zu Gast, aber nun im Februar haben wir wirklich das allererste gegründete Start-up hier. Ich bin total gespannt jetzt mit unserem neuen Fokus, wo es denn heute so hingehen wird, und freue mich natürlich erstmal auf unsere Gäste. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind, und würde vorschlagen, dass wir mit einer ganz gemütlichen Vorstellungsrunde erstmal starten. Frau Zimmermann, hallo.
Hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Schön, dass auch wir heute hier sein dürfen. Es ist auf jeden Fall unser erster Podcast. Ja, ich bin Julia Zimmermann. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert an der Hochschule in Konstanz. Habe da meinen Abschluss gemacht und bin quasi direkt vom Studium in die Gründungsphase gestartet. Mhm. Ja, und darf heute ein bisschen was über unser spannendes Startup erzählen.
Ja, da schon mal jetzt Hut ab, direkt aus dem Studium den Schritt zu gehen und sich das zu trauen. Sehr, sehr cool. Also ich freue mich. Der zweite, der aus dem Bereich Startup kommt, Herr Starkmann. Guten Morgen auch hier. Wer sind Sie denn?
Ja, guten Morgen oder Servus, wie man bei uns sagt. Mein Name ist Maximilian Starkmann und ich komme gebürtig aus dem Allgäu. Das ist in der Nähe von München. Habe dann in München auch meinen Bachelor an der TU gemacht in Sportwissenschaften und hatte da als anfangs den Schwerpunkt betriebliches Gesundheitsmanagement. Es ging dann aber doch schon auch im Bachelor Richtung Startup, Richtung Ganganalyse, um das jetzt schon mal kurz vorwegzunehmen. Und mache jetzt in Konstanz an der Universität dort meinen Master auch noch im Bereich Sportwissenschaften und habe da auch meinen Schwerpunkt in Ganganalyse eben und Balance.
Wunderbar, vielen Dank Ihnen. Und dann haben wir, das bleibt sozusagen, also die technisch-ingenieurwissenschaftliche Perspektive, die bleibt in diesem Podcast natürlich logischerweise bestehen. Und heute ist hier Herr Seepold zu Gast. Hallo, Herr Seepold.
Hallo, Frau Schnorr. Guten Morgen in die Runde und danke für die Einladung. Ja, mein Name ist Ralf Seepold. Ich bin an der Hochschule Konstanz tätig, habe da den Lehrstuhl für Ubiquitous Computing und leite dort ein Labor. Das kümmert sich im Wesentlichen um nicht-invasive Erfassung von Biovitaldaten. Auch Medical IoT ist ein Thema, die Schlafmedizin, die alternde Gesellschaft und natürlich auch die Themen der künstlichen Intelligenz. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
Schön. Ich hole heute mal ein bisschen aus oder ich mache mal einen kleinen Schlenker für alle unsere ZuhörerInnen. So nah sind sie ja gar nicht dabei. Bevor wir uns hier zu einer Aufzeichnung treffen, gibt es meist ein Vorabtreffen, damit ich schon mal sehen kann, wer kommt denn zu Gast und was sind denn so die Themen und was wollen wir alles so mit euch oder was wollen wir euch quasi alles so erzählen. Und diesmal habe ich erfahren, viele haben sich vielleicht oder denken sich so, Mensch, da ist die Forschung und die Forschung ist irgendwann so cool und das macht dann irgendwann so viel Sinn und das, was Herr Seepold und sein Team gemacht hat, da gründen wir doch jetzt einfach mal ein Startup draus. Ich habe aber erfahren, da gab es Frau Zimmermann und Herrn Starkmann und ein Startup und da gibt es Herrn Seepold und da kamen sie irgendwann zusammen, weil es sich doch ergeben hat. Und jetzt haben wir schon gehört, Schlaf und Ganganalyse. Von daher würde ich vorschlagen, Frau Zimmermann, vielleicht erzählen Sie uns einfach mal, wie sind Sie denn nun zusammengekommen? Wie kam diese Kombination zustande?
Wir von Immersion mit unserem Team, wir haben uns quasi schon gefunden, ungefähr ein Jahr lang haben wir unser Team zusammengestellt. Und dann hat sich natürlich die Frage der Finanzierung gestellt und da haben wir uns für das Exist-Stipendium beworben. Das ist ein Fördermittel vom Bund, wo sich eben junge Gründungsinteressierte mit einer starken, innovativen Idee bewerben können und dann über ein Jahr lang gefördert werden. Das ist sowohl in einem Gehalt, spiegelt sich das wieder, oder eigentlich in einem persönlichen Stipendium, ist ja kein Gehalt, und in Sachmittelausgaben, die man verwenden kann. Und dafür braucht man eben auch einen Mentor. Der muss am besten von der Hochschule oder von der Universität kommen, an der man selbst dann auch den Antrag stellt. Und da haben wir einfach gesehen, dass Professor Seepold sehr viele Überschneidungspunkte hat und auch sehr viel Know-how, wo er uns auch wirklich unterstützen kann in unserem Vorhaben. So haben wir zusammengefunden. Also vorher kannten wir uns gar nicht und wussten auch beide gar nicht, was der hier als andere macht in seiner Forschung oder in seinem Gründungsvorhaben. Ja, so haben wir zusammengefunden und gemerkt, dass es eigentlich super gut matcht.
Jetzt würde ich ja sagen, bei Supergut Match, das ist ja genau der passende Punkt. Herr Seepold, ich habe es ja auch schon eben gesagt, Ganganalyse und Schlaf. Viele da draußen mögen sich vielleicht denken, na klar, das passt. Und manche da draußen mögen sich denken, wie? Vielleicht mal, um auf die inhaltliche Ebene zu kommen. Wie kommt das jetzt zusammen? Wie passt das? Also wenn Frau Zimmermann sagt, Sie sind der Mentor und das hat ganz gut gepasst, was war da ausschlaggebend? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, spontan würde mir natürlich als Außenstehender einfallen, dass man dann die Schlafwandlung einfach als Grundlage nimmt, weil man dann im Schlaf ja auch irgendwo rumläuft und dann vielleicht auch ganz schwierig übers Dach balancieren muss, aber tatsächlich ist es so nicht. Man muss es von der Technologie her denken. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass wir nicht kontaktlose oder kontaktlose Messungen von physiologischen Parametern aufnehmen. Und dann ist ja die Frage, wie macht man das eigentlich? Und um das zu machen, braucht man irgendeine Sensorik. Das kann eine Kamera sein, das kann ein Drucksensor sein, das können sehr, sehr viele unterschiedliche Dinge sein. Und so ist es eigentlich auch in diesem Fall. Wir kooperieren über die Technologie. Und die Anwendung, die man dann am Ende sieht, die Ganganalyse oder andere Anwendungen, die entstehen eigentlich über die Technologie und sind dann sozusagen die endgültige Ausprägung. Deshalb treffen wir uns in der Technologie, um es kurz zu sagen, und sehen dann die Anwendung, die daraus entstehen. Das ist auch manchmal für den Außenstehenden etwas überraschend. Man sagt, Mensch, ihr macht doch diese oder jene Dinge, das sind doch ganz unterschiedliche Dinge. Ja, das ist richtig, das sind in der Ausprägung häufig unterschiedliche Dinge, aber die dahinterliegende Technologie oder die grundlegende Technologie, die teilt man so häufig. Und so kann man auch ganz gut verstehen, dass man auf der einen Seite ja so eine, sag ich mal, Forschungen hat und auf der anderen Seite Anwendungen, wo die gleiche Forschung, nicht ganz genau die gleiche, aber doch sehr viele Teile, die in der Forschung geteilt werden, dann hinterher zu ganz unterschiedlichen Anwendungen und Anwendungsbereichen führen. Und da ist ja dann auch der Know-how-Transfer und das auch das Erwerben von Know-how und Teilen von Know-how dann eine ganz interessante Sache. Denn dann sieht man, dass man ja Dinge durchaus wiederverwenden kann. Wie gesagt, nicht immer zu 100%, aber viele Methodiken vor allen Dingen kann man an der Stelle in unterschiedlichen Anwendungen einsetzen. Und so erklärt sich's eigentlich ganz einfach und wir brauchen zum Glück nicht Schlafhandeln.
Herr Starkmann, wir haben hier im Podcast, ich glaube, inzwischen 2, 3 Folgen bereits über, ja, ich glaube 3 Folgen nun mit dieser über Schlaf und Schlafanalysen gesprochen. In den letzten 2 hat sich schon gezeigt, wie unterschiedlich dort Herangehensweisen sind und was man alles wie untersuchen kann. Was wir noch gar nicht hatten, ist die Ganganalyse. Vielleicht mögen Sie einmal für unsere ZuhörerInnen da draußen erklären, was ist das überhaupt? Warum ist das vielleicht wichtig? Was kann man denn mit Ergebnissen anfangen?
Natürlich, sehr gerne. Und zwar ist die Ganganalyse, haben da vielleicht manche Leute schon ein konkretes Bild davor, wie sie im Sanitätshaus waren und da einen Fußabdruck genommen bekommen haben. Aber Ganganalyse ist sehr breit gefächert und man kann eigentlich das klassische Stationäre unterteilen. Und zwar die stationäre Ganganalyse findet meist irgendwie in einem Labor statt oder auch im Sanitätshaus. Und da werden zum einen mit Kameras gemessen aus verschiedenen Positionen. Da werden dann auch oft Marker geklebt an den Probanden oder an den Kunden. Und das dauert dann auch relativ lange immer, dieses Verfahren mit Marker kleben und die verschiedenen Kameraeinstellungen und dann eben auch die Auswertung danach. Aber es ist auch das präziseste System, was es gibt. Dann gibt es zum anderen auch noch druckbasierte Ganganalyse. Das ist dann auch meistens in Laboren, aber auch in einem Sanitätshaus, wo es Druckmessplatten gibt, über die man dann drüber laufen kann. Die sind auch ganz gerne mal in einem Laufband drin verankert oder auch statische Druckmessungen vom Fuß werden da genommen. Und dann können dort ermittelt werden, wo es am Fuß am meisten Druck und kann dann eben sehen, welche Korrekturmaßnahmen getroffen werden sollen. Und jetzt, das ist das spannendste Thema und hat dann auch eben am meisten mit uns zu tun, ist eben der Bereich der IMUs, also der Inertial Measurement Units, inertiale Messeinheiten, die einfach Beschleunigung und Geschwindigkeit messen. Und mit denen, wenn man diese am Körper anbringt oder zum Beispiel auch in eine Sohle integriert, dann kann man dort ganz, ganz spannende Daten gewinnen, auch eben nicht nur im Labor, sondern auch außerhalb vom Labor im Alltag von den Menschen und kann dann dort sehen, wie sich der GAL eben nicht nur im perfekten Setting, im optimalen Setting, wenn alle gerade stehen, sage ich jetzt mal, sondern wenn auch mal Stolpersteine oder wirklich Neigungen dann noch da sind, wie das gemessen werden kann.
Wie gesagt, in unserem Podcast war das noch nie Thema. Ich sitze ja hier oben oder zwischen Kiel und Hamburg und hier in Kiel war ich auch schon mal mit der Ganganalyse beschäftigt. Da war auch ganz oft der Punkt relevant, dass man einfach gesagt hat, in diesen klassischen Untersuchungssituationen sind Menschen dann vielleicht doch aufgeregt oder können eben nicht genau so agieren, handeln, wie sie das jetzt im Natürlichen, keine Ahnung, ich gehe eben draußen spazieren oder muss nicht die ganze Zeit dran denken, hier laufen gerade Geräte mit, die eigentlich irgendwas mit aufzeichnen. Spielt das bei Ihnen auch natürlich, oder beziehungsweise, natürlich kann ich nicht sagen, wenn ich das frage, aber spielt es bei Ihnen auch eine Rolle?
Ja, bei uns, dadurch, dass wir eben so lange Daten aufnehmen können mit unserem System, auch im Alltag, und wir haben bis jetzt immer das Kundenfeedback bekommen. Ja, ich merke am Anfang, dass da auf jeden Fall was anders ist in meinem Schuh, in meiner Sohle. Aber die vergessen es idealerweise nach ein paar Minuten oder ein paar Stunden und wissen dann eigentlich gar nicht, dass sie gerade gemessen werden. Und dieser Bias fällt dann natürlich raus, den man sonst normal im Labor hat. Im Labor ist es meistens 5 Minuten. Wenn es eine aufwendige Analyse ist, dann vielleicht mal 1 Stunde. Aber da wissen die Leute permanent, dass sie gerade gemessen werden und verhalten sich dann natürlich auch anders.
Ja. Frau Zimmermann, wenn ich das richtig verstanden habe, dann waren Sie wirklich von Anfang an dabei, oder? Also wir haben heute ja 2 Gäste aus dem Startup. Sind Sie 2 Leute? Sind Sie ein größeres Team? Haben Sie sich damals gedacht, ich gründe jetzt, ich, Frau Zimmermann, gründe hier? Vielleicht kommen wir dann auch dahin, so ein bisschen Ihre Mini-Historie anschauen, was Sie überhaupt genau machen. Also wir haben jetzt schon so Sensoren, die man irgendwie mobil auch mitnehmen kann. Wie können wir uns das dann vorstellen?
Ja, also um es kurz zu machen, im Endeffekt war ich meine eigene Patientin. Also ich war geplagt durch Hüftschmerzen, monatelang. Und dann geht man natürlich den klassischen Weg zum Hausarzt, zum Orthopäden. Man macht Physiotherapie. Das Problem war nur, dass einfach die Ärzte mir nicht sagen konnten, wo die Ursache für mein Problem liegt. Also ich war natürlich ein Röntgen, ich habe ein MRT gemacht. Die Ärzte haben immer gesagt, es sieht top aus. Sie kann sich nicht erklären, warum ich solche Schmerzen habe. Und ja, dann bin ich einfach so ein bisschen ins Selbstexperiment gegangen. Also ich habe damals mit einem Studienkollegen, mit dem Timon zusammen, mit dem Herr Sutter, ja, zusammen angefangen und geschaut, was gibt's da. Dann kam der Max dazu und meinte, schaut mal, es gibt ganz viele verschiedene Ganganalyse. Wir sollten da mal schauen, ja, was man da nicht alles rausfinden könnte. Ja, weil schon heute können viele Beschwerden mit der Ganganalyse tatsächlich erklärt werden. Und dann ist auch der Kontakt zu Wolfgang entstanden. Und das ist dann unser 4. Mitgründer, der eben schon ein Ganganalyse-Labor betreibt und auch ein Sanitätshaus. Wolfgang ist schon 65 Jahre alt, das heißt, er hat extrem viel Erfahrung in dem ganzen Bereich. Und mit ihm gemeinsam kam dann eben die Idee, so ein digitales System zu entwickeln, was eben außerhalb vom Labor auch stattfinden kann, wo auch viel Know-how verankert ist, ja, auch in Zukunft über Machine Learning-Systeme, um eben diese Ganganalyse, die heute schon so vielversprechend ist, eben ganz, ganz vielen Menschen zugänglich zu machen. Weil nicht jeder hat das Geld und nicht jeder hat überhaupt die Möglichkeit, in so ein Ganganalyse-Labor zu kommen. Und das ist so ein bisschen unsere Mission. Und genau, jetzt habe ich 4 von den Gründern schon vorgestellt. Wir haben noch den Lukas. Der Lukas ist unser Softwareentwickler und macht alles ja rund um Software, Firmware, Webseite, App. Genau, also das ist unser aktuelles Gründungsteam und dann werden wir noch von einer Praktikantin unterstützt und von ganz vielen Studenten an verschiedensten Projekten. Die 2. Frage war ja, wie es so dazu kam. Also wie gesagt, genau, es war ein längerer Prozess, bis sich quasi das ganze Team gefunden hat. Wir sind auch mal mit einem anderen Team gestartet, also unser Softwareentwickler war mal ein anderer. Ich glaube, das ist auch nicht so selten bei Startups, dass sich das am Anfang vielleicht nochmal ändert. Hier in Konstanz gibt es die Startup-Initiative Kilometer 1. Da sind wir sozusagen gestartet. mit einer Startup Summer School. Da sind wir mit unserer groben Idee mal hingegangen und haben gesagt, ja, wir probieren es einfach mal. Dort kann man eine Woche lang das Geschäftsmodell iterieren. Man kann Kundentests oder Befragungen machen. Da kommen potenzielle Investoren, die das Ganze bewerten. Und am Ende steht dann auch ein, ich glaube, 5-Minuten-Pitch an. Genau, da haben wir dann den ersten Platz gewonnen mit der Idee und mit dem, was wir erarbeitet haben. Und das hat uns natürlich einen mega Motivationsschub gegeben, da weiterzumachen. Und dann, ja, haben wir noch verschiedene andere Pitches gemacht. Dann ist es quasi so ins Rollen gekommen. Dann haben wir das erste Preisgeld gewonnen. Dann hatten wir Geld, um mal Sensoren einzukaufen, um mit verschiedenen Sachen rumzuexperimentieren. Wir haben uns dann auch 3D-Drucker gekauft, um mal ein paar Sachen zu drucken und auszuprobieren. Und dann war klar, das hat viel Potenzial. Auch von außen das Feedback ist positiv. Das erste Stipendium, was wir akquiriert hatten, war hier ein lokales Stipendium von einem Förderverein. Mingelsee-Stipendium heißt das. Da läuft auch aktuell die Förderphase, also falls es gerade jemand hört aus dem Gebiet, vielleicht ist das auch spannend. Und eben ein Jahr später haben wir uns dann für das Exist-Stipendium beworben und das dann eben auch erhalten. Da sind wir jetzt seit Juni 2023, sind wir da in der Förderphase. Genau. Wir entwickeln eine Sensorsohle. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt gerade schon gefallen ist. Eine extrem kleine Baugröße, also die wird nachher 4 mm dick sein. Und wenn man sich überlegt, dass da eigentlich so die Technik von so einem normalen Handy eigentlich auch drin verbaut ist, ist das schon eine ganz gute Leistung, würde ich sagen.
Sehr bescheiden. Also es klingt ja sehr beeindruckend, wie das gelaufen ist, auch mit den erfolgreichen Pitches und den Förderungen und dem Zuspruch. Da kann man, glaube ich, sehr stolz sein. Gerade auch mit dieser ganzen Historie zu sagen, ich mache ein Selbstexperiment, weil ich einfach nicht daran glaube, dass alles gut sei. Also es kann nicht alles gut sein, es fühlt sich nicht so an und ich muss irgendwie weiter schauen. Ziemlich cool. Also Gratulation zu diesem Erfolg. Jetzt würde ich sagen, jetzt haben wir Ganganalyse uns auch angeschaut, wissen jetzt ein bisschen mehr darüber und ich habe schon gesagt, zu Schlaf haben wir ja schon was gehört, aber das soll nicht heißen, wir hören uns nicht an, was es hier zu Schlaf zu sagen gibt, denn, das meinte ich ja auch schon, wir hatten von der mobilen Matratze, die man dann mit nach Hause nimmt, über Schlaflabore, über eine eventuelle App, schon ein paar Dinge, die wir hier gehört haben. Immer ging es auf jeden Fall darum zu sagen, ja, im Labor Schlaf zu analysieren ist eine schwierige Sache, denn Leute schlafen da einfach etwas anders als zu Hause. Aber Herr Seppold, worum geht es quasi bei Ihnen und bei Ihrer Forschung bezüglich Schlaf?
Wir haben ja zwei Probleme bei der Schlafanalyse im Labor oder häufig auch im Krankenhaus. Die Terminfindung. Es ist sehr, sehr schwierig, einen Termin zu finden, einen zeitnahen Termin zu finden. Und dann hat man ja auch nur wenige Möglichkeiten, dann die Analyse vorzunehmen, sprich also ein paar Nächte, um dann schlussendlich eine Aussage zu treffen. Das reicht sicher in schwerwiegenden Fällen aus, dass man das leicht erkennen kann oder dass ein Spezialist das leicht erkennen kann. Natürlich ist das nicht langfristig möglich, dass man also langfristig eine Überwachung machen kann. Und natürlich muss man irgendwo hingehen. Denn diese Installationen sind ja nicht unbedingt sehr nah. Wir versuchen einen Ansatz durchzuführen, wo man langfristig Schlaf messen kann, wenn man das möchte. Man muss also nicht unbedingt Patient sein, sondern möchte vielleicht einfach nur mehr über seinen Schlaf oder Schlafverhalten wissen. Und das soll nach Möglichkeit dann natürlich zu Hause stattfinden. Und dann als weitere Komplikation könnte man sagen, also es kommt einfach aus den vielen Rückmeldungen, die wir hatten in verschiedenen Projekten, die wir durchgeführt haben, dass es eigentlich immer eine ganze Menge Beschwerden gibt. Also ich fühle da einen Sensor, mein Kopfkissen ist jetzt anders, warum soll ich denn diese Decke benutzen? Ich möchte keine Kamera, ich möchte kein Mikrofon, auch kein Radar neben meinem Bett haben und alle die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, die haben wir uns zu Herzen genommen und gesagt, ja, okay, dann schließen wir das alles aus. Mhm. Ja, dann bleiben natürlich nicht mehr so sehr viele Möglichkeiten übrig, wenn das Bett sozusagen so eine Art eigenes Look and Feel behalten soll. Dann haben wir also einen Ansatz genommen, der relativ radikal ist und der sagt, okay, dann lassen wir das oben alles so und wir versuchen auch nichts am Körper anzubringen, also keine Smartwatch oder ähnliches, weil es auch da Befindlichkeiten gibt. Das macht man immer vielleicht ganz gerne, wenn es eine sehr kurze Zeit ist, aber wenn wir über lange Zeiten reden, dann ist das einfach schwierig. Von daher haben wir den Ansatz gewählt, zu sagen, okay, dann versuchen wir eben die Sensorik unter die Matratze sozusagen zwischen dem Lattenrost und die Matratze zu verbauen, um dann eben drei wichtige Parameter aufnehmen zu können, um Aussagen machen zu können. Das heißt also ganz klar, hier geht es nicht darum, ein klassisches Polarisomnographiegerät zu ersetzen, sondern es geht darum, mit einfacheren Mitteln trotzdem eine qualitativ gute Aussage machen zu können, was den Schlaf betrifft. Und da braucht man natürlich dann im Wesentlichen Bewegungsinformationen, wir brauchen Atmungsinformationen und wir brauchen Informationen über die Herztätigkeit. Das sind eigentlich die wichtigen Informationen, die wir hier haben und die uns zur Verfügung stehen. Wir würden uns mehr wünschen natürlich, Atemfluss und ähnliches. Das können wir natürlich auf diese Art und Weise nicht messen. Aber mit diesen drei Parametern kommen wir relativ weit. Und dann ist natürlich nur die Frage, wie filtert man diese Parameter aus den Möglichkeiten, die man hat, im Wesentlichen ja unter der Matratze zu messen und auch nach Möglichkeiten eine sehr einfache Hardware einzusetzen. Also das soll ja schlussendlich kostengünstig sein. Und dann bleiben eigentlich Ansätze, die sich auch im Bereich der Drucksensoren, da haben wir nämlich genau den wunderbaren Link zu unserem Startup, da bleiben nur Drucksensoren übrig oder vor allen Dingen Drucksensoren übrigens. Es gibt auch weitere Technologien, die wir untersuchen, aber da sind wir im Moment am weitesten vorgestoßen und da ist es uns auch gelungen, diese drei Parameter zu messen. Ich sage gelungen deshalb, weil es ist eben nicht einfach, es ist wirklich schwierig. Wie ich immer gesagt habe, das ist ein wunderbares Potenzial für viele Promotionsarbeiten und genauso ist es auch. Da braucht man intensive Forschung, weil man eben viele Dinge einfach gar nicht findet. Und man sagt, ja, das müsste doch schon mal jemand gemessen haben, aber das ist eben nicht so. Und mit diesem Ansatz haben wir eben geschafft, da erste Ergebnisse zu erzielen. Die werden auch in dem kommenden Jahr, dann also in 24 in unterschiedlichen Partnerinstitutionen, die wir da haben, also insbesondere an den Kollegen Thomas Penzel in Berlin an der Charité, aber auch an den Kollegen Christoph Schöbel in Essen. Dort werden wir unterschiedliche Untersuchungen im klinischen Bereich dann vornehmen und auch Studien durchführen, um hier dann auch belastbare Aussagen zu haben. Ist ja immer gut, dass man im Labor etwas messen kann, aber natürlich haben wir hier in der Hochschule keine angeschlossene Uniklinik. Das heißt, wir haben keine Patienten, können solche Dinge natürlich nicht machen, haben dafür aber unsere sehr guten und leistungsstarken wissenschaftlichen Partner, die da auch großes Interesse daran haben. Ich möchte vielleicht auch mal den Punkt nochmal aufgreifen, den die Frau Zimmermann eben gesagt hat. Und es war so wunderbar, wie sie die Motivation geschildert hat, um auf ja schlussendlich eine Lösung zu kommen, die ja sehr innovativ ist und auch ganz toll ist und die auch nicht unbedingt naheliegend ist. Aber das sehen wir eben sehr häufig, arbeite ich ja schon viele Jahrzehnte eigentlich in so einem Spannungsbereich zwischen der Informatik, auch Elektrotechnik und der Medizin. Und da passiert es eben sehr häufig, dass wir als Informatiker sehen können, wo wir helfen können. Allerdings müssen wir das Problem kennen. Sie kennen ja den wunderbaren Aussagesatz als Informatiker, ich habe da eine ganz tolle Lösung, jetzt muss ich nur noch das passende Problem finden. Hier geht es ja eigentlich darum, dass sich die beiden Welten unterhalten. Und dass durch diese Unterhaltung Problemstellungen klar werden, wo wir zum Beispiel Lösungen versuchen können anzubieten, um dann gemeinsam weiterzukommen. Also ganz wichtig ist hier diese Kommunikation zwischen den unterschiedlichen Wissensdomänen, die ja auch zum Teil in den Studien heutzutage in den Curricula nur unzureichend abgebildet werden. Aber da steckt eben ein ganz, ganz, ganz großes Potenzial. Und das Potenzial kann eben gehoben werden aus der Richtung, sage ich mal, der Forschungsseite oder, wie wir es hier wunderbar sehen, aus der Richtung der bezogenen Anwendung mit einem ganz klaren Ziel, wo man dann hinterher natürlich einen gewissen Teil der Forschung tun muss, einfach um dann auch die Glaubwürdigkeit und auch Stabilität in den Ergebnissen zu erreichen. Also man kann von beiden Seiten die Problematik angehen, aber man muss sie eben angehen. Und wichtig ist an der Stelle eben die Kommunikation, ich sag mal, zwischen diesen beiden Welten der Medizin und der Informatik oder der IT, weil beide Curricula haben eigentlich in ihren Grundauslegungen nicht genügend Überlappungspunkte, dass sich so automatisch solche Dinge ergeben würden. Und so ist es dann eben auch bei uns, dass dann teilweise durch Zufälligkeiten sich Kooperationen ergeben haben und dann man eben sieht, was auf den beiden Seiten an Wissen vorhanden ist. Und mit diesem Wissen kann man dann eben versuchen, weitere Lösungen zu finden. Und so sind wir dann auch in unserem Fall, wenn wir uns jetzt nochmal zurückkommen zur Schlafmedizin, zu Lösungen gefunden, die an der Stelle sehr innovativ sind, weil sie auf der anderen Seite natürlich auch einen teilweise sehr radikalen Ansatz haben. Aber es braucht auch alles seine Zeit und es braucht seine Förderung, denn solche Dinge sind nicht Dinge, die man mal in 6 Monaten oder Ähnliches erledigen kann. Wenn wir jetzt gucken in unserem Bereich, sind wir jetzt schon ungefähr 8 Jahre intensiv in diesem Bereich tätig. Und ich denke auch, dass die Gründer hier sehen, dass man da doch, wenn man ins Detail geht, eine ganze Menge Know-how braucht, um dann an der einen oder anderen Stelle vorwärts zu kommen. Das sieht dann am Ende aus, ja, dann haben wir das gemacht und das gemacht. Aber warum haben wir das und das gemacht? Und das ist häufig auch ja der interessante Ansatz. Und da steckt auch häufig die Innovation drin. Und deshalb sind diese Dinge auch so spannend und zum Teil ja auch einzigartig und deshalb ja auch besonders förderungswürdig. Und da freuen wir uns natürlich auch, dass es immer wieder Investoren gibt, sei es Stiftungen, sei es auch die öffentliche Hand, die sowas würdigt und dann eben entsprechend auch dann, es ist ja ein Risikokapitalinvestment, zum Erfolg führen kann. Also von daher denke ich mal, sind das ganz schöne Beispiele aus unterschiedlichen Richtungen angesetzt, aber insgesamt durch die hohe Motivation und das Wissen der Teammitglieder dann schlussendlich ein Erfolg. Man darf hier nicht vergessen, das Wissen ist hier verteilt. Wir reden nicht über eine, sage ich mal, Wissensdomäne, die es allein lösen kann. Hier ist ein hohes Maß an Kommunikation notwendig, damit die unterschiedlichen Wissensdomänen zusammen sprechen können. Und da haben wir eine weitere Problematik, die müssen sich auch verstehen können, weil die Begrifflichkeiten, insbesondere die fachlichen Begrifflichkeiten, sind häufig ganz unterschiedlich. Und es ist schwierig, manchmal Fragen oder auch Antworten oder Ansätze für den Gesprächspartner in der richtigen Art und Weise zu kommunizieren, damit die Information auch wirklich auf die andere Seite gewinnbringend gelangt, um dann auch entsprechend verarbeitet werden kann und wieder zurückgespiegelt werden kann. Wir sehen also hier eine ganze Menge, sage ich mal, von Neudeutsch Challenges, die da sind, die ein hohes Maß an Einsatz und Kompetenz brauchen, die weit über das hinausgeht, was wir typischerweise im Studium oder sowas ja auch vermitteln können. Weil ja, es sind einfach unterschiedliche Wissensgebiete und die müssen hier zusammenkommen. Aber das macht es ja auch besonders spannend.
Ja, also Sie haben ganz viel gesagt, wo ich schmunzeln musste und aus meinen Einblicken in den Hochschulbetrieb nur zustimmen kann. Als erstes mache ich mal eine Mini-Werbung. Herr Siepold hat gerade Herrn Penzel erwähnt und Herr Penzel war hier auch schon mal zu Gast. Das heißt, wer ein bisschen mehr zu Herrn Penzel erfahren möchte, der hört sich einfach mal diese Doppelfolge an. Und ansonsten, jetzt kommen meine Schmunzler, kenne ich es wirklich auch und vielleicht ist das für unsere jungen ZuhörerInnen da draußen, die vielleicht dieses Jahr das erste Mal so reinschalten, auch einfach nochmal neu. Es ist wirklich kein seltenes Phänomen, dass ich das von Seiten Informatik, Elektrotechnik, Ingenieurwissenschaften höre, die Medizin kommt, wünscht und wir müssen irgendwie sehen, dass wir diese Wünsche erfüllen, so nach dem Motto. Wie auch immer, das ist unser Job und dann geht's los. Und dann scheint es auch so ein sehr eingegroovter Ablauf zu sein. Und wenn dann die erste kleine Lösung kommt, kommen auch schon die 100 nächsten Probleme und Wünsche, zu der man dann wieder eine kleine Lösung beitragen kann. Aber das ist einfach Forschung. Das gehört so dazu und bringt mich zu dem Punkt zu sagen, wo stecken denn auch Herausforderungen? Also wir haben jetzt gehört, wie gut alles läuft. Wenn ich das so richtig in der Timeline verfolgt habe, dann gibt es das Startup auch auf jeden Fall 2 Jahre.
Ja, anderthalb eigentlich. So die Idee gibt es seit 2,5 Jahren. Wirklich so losgestartet sind wir vor 1,5 Jahren.
Ja, okay, also seit 1,5 Jahren und wir haben es ja jetzt gehört, viel positive Resonanz, es kommen gute Ergebnisse, es gibt die ersten weiteren forschungsinteressierten Leute, die sagen, oh, da wollen wir auch mal mitschauen. Aber, und auch das ist nichts, was in der Forschung neu ist, was läuft denn noch nicht so gut? Was sind denn gerade so Themen, wo Sie sagen, puh, da müssen wir noch irgendwie eine Lösung für finden? Herr Stabmann.
Ja, wir hatten, sage ich mal, das Glück, in unserer ersten kleinen Pilotstudie tatsächlich schon mal ganz gute Evidenz zu finden, dass unser System auch mal prototypisch so funktioniert, wie wir das eigentlich möchten, auch im Alltag bei den Menschen so funktioniert. Und das hat uns auf jeden Fall nochmal einen extremen Boost gegeben an eben Motivation, um jetzt nochmal auf das alte Thema zurückzukommen. Aber die Herausforderung vor allem ist, als junges Startup, das nicht so viel Geld hat, das sich natürlich immer auch jetzt über Wasser halten konnte mit staatlichen Förderprogrammen, aber auch eben privaten Investoren. Aber eben dort, gerade im medizinischen Bereich, in einem regulierten Bereich, einerseits da diese ganze Regulatorik sich selber zusammenzusuchen, was einen, ja, hätte ich nie gedacht, weil ich diesen Bereich bei uns eben auch mitverantworte, wie komplex und herausfordernd das ist. Also jetzt gerade nochmal die Umstellung von der MDD auf die MDR und die ganzen verschiedenen Klassifizierungen, Qualitätsmanagement, technische Dokumentation etc. Das alles als junges Startup aufzubauen, die noch nicht 10 Jahre in der Industrie davor gearbeitet haben oder in einem ähnlichen Bereich, das ist auf jeden Fall sehr, sehr herausfordernd, macht aber auch gleichzeitig total viel Spaß, wenn man dann mal vorwärts kommt und sich da eben durch gute und kompetente Berater eben auch beraten lässt, wo wir auch total Glück haben, da früh in ein Acceleratorprogramm gekommen zu sein, vom Land Baden-Württemberg mitfinanziert und jetzt eben gute Berater an der Hand haben, die uns da begleiten. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist dann natürlich, dieses Qualitätsmanagementsystem auch in die klinische Forschung dann eben zu übertragen. Und Studien, das wissen Sie, Herr Seepold, denke ich am besten, sind immer sehr umfangreich, müssen lange vorher geplant werden. Und das wissen die Zuhörer auch alle bestimmt sehr gut, dass sowas nicht einfach so geht und sich auch nicht immer so einfach gestaltet, wie man das selber gerne hätte und auch so schnell gestaltet, weil Probanden gefunden werden müssen, erstmal Studienprotokoll geschrieben werden muss etc. Und da sind wir auch gerade dran an einem großen Forschungsprojekt eben zusammen mit der Universität Konstanz, die uns da auch zum Glück sehr gut beiseite steht. Und ich denke, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung auch, eben diese beiden Bereiche, also Startup und Universität, eben eng miteinander zu verbinden. Dass Startups eben auch gerade solche Forschung in guten Studien in Zusammenarbeit mit einer Universität ausarbeiten und gestalten und dann wirklich beide Felder damit profitieren. Die Universität, die dann auch Leute dafür einstellen kann oder auch Forschungsprojekte daraus generieren kann, aber auch das Startup, das eben mit dieser Forschung weiterarbeiten kann und weiter Evidenz gewinnen kann und weiter das Projekt voranbringen kann. Und wirklich dieses Zusammenspiel ist total gut. Es gibt auch da zum Glück sehr viele gute Fördermittel, auch gerade vom Bund, die da sehr, sehr gut unterstützen und hilfreich sind, weil eben, wie gesagt, als junges Startup mit nicht so viel Kapital ist es sehr herausfordernd, sowas komplett selber zu bezahlen. Und eben da auch diese Ungewissheit natürlich noch zu haben am Anfang, ja, ich habe jetzt vielleicht ein valides System, ich weiß, es funktioniert im Labor ganz gut, jetzt im Beispiel unsere Ganganalyse, ich weiß, dass unser System, unser Sensor funktioniert, aber wie funktioniert er dann noch wirklich bei Patienten oder bei Kunden im Alltag, weil es da eben einfach viel mehr Einflussfaktoren gibt und deshalb ist dieses Zusammenspiel total wichtig und ja, wir sind total dankbar, dass wir eben da auch gute Kooperation haben und gut begleitet werden.
Ich musste da voll schmunzeln. Darf ich kurz was einwerfen? Weil ein super spannendes Beispiel, gerade auch für diese Kommunikation, war eben, als wir diese Studien vorbereitet haben und wir dann eben mit den Forschern oder mit den Wissenschaftlern von der Universität dann gesprochen haben und ich dann mal oder so kurz skizziert habe, was unsere Timeline ist, dass wir einfach 2025 gerne den Markteintritt machen würden. Und dann festgestellt haben, in der Vorstellung der Wissenschaftler würden wir jetzt erstmal 2 Jahre die RCT-Studie vorbereiten, um sie dann 3 Jahre durchzuführen. Das heißt, wir wären dann Ende 2029. Und da dann diesen schmalen Grat zu finden zwischen, okay, wir sind ein Startup, wir müssen Geld verdienen, wir müssen in den Markt, sonst überleben wir nicht. Und andererseits, wir wollen aber auch eine tolle Forschung machen und wir wollen eben diese starke Evidenz schaffen. Das zusammenzuführen, das ist wirklich, wirklich herausfordernd.
Wahrscheinlich aber auch nicht nur die unterschiedlichen Herangehensweisen und Vorstellungen, sondern ja auch teilweise Vorgaben, Vorlagen, die da sind. Also das habe ich auch schon so oft hier im Podcast erlebt, wo ich dann was gehört habe und dachte, ach, dann wird das schon an den PatientInnen ausprobiert oder was auch immer. So. Und dann kommt erstmal so, um Gottes Willen, nein, also so funktioniert das nicht, das geht gar nicht. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich auf der einen Seite, wie Sie schon sagen, es ist irgendwo, hat das ja alles einen Sinn, dass dann auch eine Garantie ist, dass nicht irgendwelche Sachen einfach mal eben so an PatientInnen kommen, sondern dass das alles eine Grundlage hat. Aber auf der anderen Seite macht es natürlich auch Kopfzerbrechen, wenn man als Startup vielleicht eine andere Herangehensweise hat und ja auch irgendwo andere Möglichkeiten. Also es bringt ja trotzdem auch Vorteile mit, sich vielleicht nicht sich immer an die allerstrengsten Vorgaben, die wiederum in der Forschung da sind, halten zu müssen und vielleicht mal unkonventionellere, hier wird mit dem Kopf geschüttelt oder so hin und her abgewegt. Herr Seepold, okay.
Ich habe deshalb mit dem Kopf geschüttelt, weil sobald wir natürlich Experimente mit Menschen machen, ja, dann können wir das schon sehr unkonventionelle Dinge durchführen, aber die müssen natürlich erlaubt werden. Das heißt also, wir hatten jetzt gerade die Beispiele gehört, wenn ich jetzt in unserem Bereich denke, dann Vorbereitung von klinischen Studien, naja, dann dauert das irgendwie ein halbes Jahr und das ist auch gut begründbar, warum das so lange dauert. Das muss eben ein Ethikantrag gestellt werden, der muss richtig gut begründet werden, der wird durch ein Ethikkomitee begutachtet, da kommen möglicherweise Forderungen zurück nach der ersten Begutachtungsphase, die man erfüllen muss, um dann ein weiteres Mal einreichen zu können und so weiter und so fort. Das heißt, da ist also schon ein gewisses Protokoll einzuhalten. Da kann man jetzt in dem Sinne nicht so sehr innovativ sein, indem man quasi das Protokoll rechts überholt, sondern da sind bestimmte Verfahrensschritte einzuhalten. Von daher, denke ich mal, geht es an manchen Stellen einfach nicht so schnell. Und wir sehen das ja selbst. Wir müssen manchmal dann vorplanen, obwohl wir ja zu dem Zeitpunkt, wo wir loslegen, vielleicht noch nicht die ganz endgültige Version wirklich auf dem Tisch liegen haben. Die muss dann aber sehr zeitnah da sein. Ja, das beißt sich dann immer so ein bisschen auf der einen Seite. In der Forschung ist man ja nie wirklich fertig, aber man muss da einen Cut machen und muss dann sagen, okay, und damit gehen wir jetzt rein, dass wir dann natürlich, wenn die klinischen Studien laufen, zur gleichen Zeit vielleicht schon eine neue Innovation in einem neuen Produkt drin haben oder in einem neuen Prototyp, sag ich mal, ist ja kein Produkt an der Stelle. Das muss man dann einfach akzeptieren. Das ist als Forscher dann manchmal ein bisschen schwieriger. So mal eben kann man da eigentlich nicht, sondern man muss da relativ, ja, dem Protokoll folgen und dann ja auch je nachdem, wo man hin möchte, unterschiedliche Arten von Studien durchführen. Die Menschen müssen gewonnen werden. Man braucht die Partner. In unserem Fall, der typischerweise diese großen Universitätskliniken mit den Kollegen, die ich genannt habe, die dann auch bereit sind, solche Dinge durchzuführen. Wir sind ja selber keine Ärzte, können das also an der Stelle gar nicht tun. Das heißt, wir brauchen diese Symbiose aus der Kooperation, die sich einerseits speist, auf der anderen Seite aber auch notwendig ist, weil sonst bestimmte Dinge nicht durchgeführt werden können. Jetzt, wenn man natürlich, sage ich mal, in den deutschen Markt guckt, sieht es wieder anders aus als in anderen Märkten. Ich bin ja viel auch in östlichen Ländern unterwegs, war jetzt erst in Kasachstan und habe eine Sommerschule, die fast regelmäßig jetzt schon das dritte Jahr im 24 im Westbalkan stattfindet. Und wenn man jetzt da in die verschiedenen Länder reinschaut, dann sehen natürlich die Regelungen ganz anders aus. Das heißt also, so ein Produkt auf den Markt zu bringen, ist natürlich in manchen Ländern deutlich einfacher. Aber auf der anderen Seite müssen wir immer daran denken, dass wir ja doch einer evidenzbasierten Medizin verpflichtet sind. Und das bedeutet auch, wir müssen auch nachweisen, dass es etwas Sinnvolles tut und nicht nur neutral ist, sondern es muss wirklich was Gutes für den Patienten tun. Und das ist, denke ich mal, auch an der Stelle ein wichtiger Punkt. Und dann kommen wir auch, wenn man einfach einen Schritt weiter denken an der Stelle, weil heute wird ja auch viel über künstliche Intelligenz geredet, auch in solchen Ansätzen, dann kommt man natürlich immer wieder an den Punkt, ja, schön, das Ergebnis ist richtig toll und wie ist man drauf gekommen? Das heißt also, das ist dann dieses Stichwort der erklärbaren Evidenz. Das ist an der Stelle nochmal wichtig, dass man ja auch nicht nur sieht, aha, das System ist möglicherweise gleich gut, vielleicht sogar besser. Aber warum? Wie kann ich denn daraus lernen? Wie kann ich denn auch als zum Beispiel Mediziner da Nutzen rausziehen, indem ich nicht nur sehe, diesen schlauen, intelligenten IT-Fachkollegen, die ich neben mir habe, aber wie kann ich auch selber davon profitieren und mich selber da weiterbilden? Das ist ja auch ein wichtiger Faktor. Weitere wichtige Faktoren sind dann natürlich auch die Datenbehandlung. Ja, wie kann ich die Daten in einer Art und Weise woanders hin transportieren, dass sie auch sicher transportiert werden und auch für den Patienten nachvollziehbaren Weg nehmen. Und als dritten Punkt würde ich sogar noch anführen, ist eine ethische Fragestellung. Ja, wir kommen halt immer weiter in eine Durchleuchtung des Patienten irgendwo. Wir haben jetzt gerade erst aktuell die Diskussion der elektronischen Patientenakte in Deutschland, die es ja schon seit vielen Jahren in anderen EU-Ländern gibt. Aber wir kommen immer wieder an solche Fragestellungen. Ne? Wie weit können wir an der und der Stelle gehen? Oder auch nicht. Wir, wenn wir zum Beispiel jetzt an die Sommerschule denken, haben da einen ganz speziellen Track eingerichtet, der ethische Fragestellungen berücksichtigt, weil wir natürlich in der Art, wenn wir mit Medizin in Kontakt kommen, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, wenn wir da Experimente, Versuche machen, natürlich auch zu solchen Fragestellungen Stellung nehmen müssen. Und die sind nicht unbedingt auch gut in unseren Curricula abgebildet. Und als Forscher kommt man eben auch an solche Stellen und auch solche Fragen werden gestellt. Und übrigens, wenn dann schlussendlich die Ergebnisse veröffentlicht werden sollen in einschlägigen Zeitschriften, kommt natürlich fast als erstes die Frage, aha, und wie ist das Ethikvotum und welche Kommission hat das denn schlussendlich genehmigt, sodass sowas auch veröffentlicht werden darf? Das heißt, wir sehen also so ein gewisses Protokoll, das zieht sich durch viele Stellen durch, sodass man mal eben schnell versucht machen kann, das geht eigentlich nicht. Das bedeutet eine besonders lange Planung und im Ergebnis dann häufig auch ja eine viel längere Zeit, die ich da entwickeln muss oder arbeiten muss. Und das ist natürlich nicht unbedingt produktiv, sondern kontraproduktiv für ein Startup, das auf der einen Seite verpflichtet ist, ja, in einem möglichst überschaubaren Zeitraum dann auch ein gutes Ergebnis abzuliefern, um dann vielleicht irgendwann auch dann in den Markt eindringen zu können. Das ist ja dann auch grundsätzlich das Ziel. Also wir sehen diesen Widerspruch schon, aber der ist nicht immer leicht zu lösen.
Vielleicht mal von mir, weiß ich gar nicht, ob kritisch oder provokant, aber wir haben ja jetzt schon gehört, es gibt mindestens zwei Wege, nämlich ich promoviere, bin Teil eines Forschungsteams, entdecke dort etwas und gründe dann nach Zeit einer Forschung ein Startup oder in diesem Fall eben eine andere Herangehensweise. Ich habe etwas mega Cooles hier entdeckt, wir machen ein Startup und jetzt kommen wir mit der Forschung zusammen, um das Fundament irgendwie zu schaffen, haben aber auch noch viel Forschung vor uns. Kann man jetzt sagen, das eine ist praktischer und leichter als das andere oder hat beides so sein Für und Wider? Ich sehe schon ein bisschen Nicken. Wer möchte? Frau Zimmermann, Sie lachten auf jeden Fall. Aber Herr Seepold, Sie haben ja schon ausgeholt.
Ja, nee, ich habe mich ausgeholt, aber ich habe geschmunzelt. Ich glaube, wir können uns überhaupt nicht leisten, dass wir sagen, aha, so eine Innovation kann nur aus der Forschung rauskommen. Mhm. Das würde ich überhaupt nicht unterschreiben. Nur Innovation kann irgendwo herkommen. Und dann ist nur die Frage, wie kann ich die Innovation richtig vernetzen? Wie kann ich die Innovation weiterentwickeln und wie kann ich schlussendlich eine Innovation, dann kommt es eben darauf hin, wo ich hin möchte, wenn ich zum Startup hin möchte, wie kann ich im Endeffekt sozusagen einen vernünftigen Prototyp haben, der dann in möglichst überschaubarer Zeit in ein Produkt überführt wird. Ich glaube, der Weg, wo die Innovation schlussendlich gefunden wird, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidende an der Stelle sind Netzwerke. Die Netzwerke, die können dazu führen und führen auch, wenn es gut klappt, im Regel dafür, dass ich die richtigen Menschen treffe, mit denen ich dann diese Idee weiterentwickeln kann, weil ich sie häufig, sie ist einfach zu komplex oder brauche unterschiedliches Wissen aus sehr unterschiedlichen Domänen. Das kann ich nicht selbst machen. Das ist nicht so eine Garagenbude von ein, zwei Leuten. Das reicht häufig heutzutage nicht mehr aus. Ich brauche mehr. Ich brauche die Kompetenzen auch nicht vielleicht die ganze Zeit, sondern zu bestimmten Zeitpunkten brauche ich bestimmte Kompetenzen, die zugefügt werden und dann zu einem anderen Zeitpunkt wiederum andere Kompetenzen. Und so entwickelt sich das weiter. Also so eine Art agiles Entwicklungsmanagement, was man ja auch heute aus bestimmten Bereichen methodisch kennt. Also von daher würde ich auf gar keinen Fall sagen, das muss aus der einen oder anderen Richtung gucken. Ich könnte auch sagen, provokant, weil ich jetzt natürlich ein bisschen mehr in der Forschung drin sitze, dass wir sagen, ja, wir machen da ganz tolle Ideen und dann ja. Und wenn ich dann gucke, und was aus diesen Ideen können wir jetzt, sage ich mal, im Zwei-Jahres-Rhythmus in ein Produkt überführen, da muss ich erst mal schauen, was kann ich denn daraus rauslösen? Was ist denn sozusagen alleine als Entwicklungsarm lebensfähig und kann weiterentwickelt werden? Und dann muss ich daraus ein Produkt machen, was nicht unsere ganz natürliche Aufgabe ist, sondern wir brauchen da auch entsprechende Partner. Kilometer 1 und ähnliche Initiativen sind ja schon angesprochen worden. Das ist also gar kein Selbstläufer. Nicht ohne Grund gibt es ja auch in bestimmten Programmen erstmal einen gewissen Zeitraum in der Förderung, in dem ich sozusagen überlegen kann und schauen kann, gelingt es mir denn diese Rauslösung? Das ist ja nicht ein Automatismus, auf gar keinen Fall. Und bestimmte, sage ich mal, Forschungsgeldgeber, wenn ich jetzt an Deutsche Forschungsgemeinschaft denke und so weiter, da ist man dann, wenn man in solchen Projekten arbeitet, ja ganz meilenweit weg von einem Anwendungsfall, von einem Produkt, sage ich mal, in anderen Bereichen vielleicht ein bisschen näher. Aber ein gut funktionierender Prototyp bedeutet nicht, dass ich dann auch ein gutes Produkt an den Markt bringe. Das braucht auch wieder ganz andere Kompetenzen. Wir sehen das ja in den verschiedenen Programmen. Ich brauche dann nicht nur die technische Kompetenz an der Stelle, sodass ich dort sozusagen die technischen Probleme lösen kann. Ich brauche auch einen Businessplan, ich brauche ein Marketing und so weiter. Ich brauche also ganz, ganz, ganz viele Elemente, wie in einer wirklichen Firma. Und wenn ich aus der einen, ich sag mal, Welt oder aus der anderen Welt komme, das ist schlussendlich egal. Die Welten müssen sich irgendwo treffen. Ich muss diese Kompetenzen hineinbringen und erst dann kann ich an der Stelle erfolgreich sein. Aber ich würde auf gar keinen Fall sagen, naja, sowas kann nur aus der Forschung kommen. Das wäre totaler Unsinn. Das wäre auch der völlig falsche Ansatz. Und wir würden viel zu viele Innovationen, gutes Beispiel haben wir hier im Podcast, würden wir dann überhaupt nicht haben. Das können wir uns überhaupt nicht leisten, in Deutschland auf solche Innovationen zu verzichten. Ich glaube, es ist ganz das Gegenteil. Man muss viel mehr überlegen, wie man die richtigen Werkzeuge schafft und diese unterschiedlichen Ideen, die da sind, dann zielgerichtet weiterentwickeln kann, sodass die Menschen, die die Ideen haben, dann auch sagen, ja, ich investiere jetzt meine Lebenszeit in diese Idee, statt jetzt zum Beispiel ganz klassisch einfach als Mitarbeiter in der Firma zu arbeiten und laufe dann vergleichsweise hohes Risiko, denn der Nichterfolg ist ja auch eine Möglichkeit, um dann sowas weiterzuentwickeln. Also ich denke, das muss man sehr wertschätzen und entsprechend auch fördern. Und da ist eben die Vernetzung über Fachgesellschaften, über solche Gründungsnetzwerke, wir haben viele, viele Arten von Netzwerken, ganz wichtig. Und da ist es wichtig, dass man dann da drin ist und dann seine Partner findet. Von daher den Königsweg an der Stelle, den gibt es bestimmt nicht.
Ja, glaube ich auch. Jetzt sind wir am Ende unserer ersten Folge angekommen. Mich lässt es nicht los, Frau Zimmermann. Sie haben gesagt, 2029, das kann ja nicht die Lösung gewesen sein. Gab es eine Annäherung, einen Kompromiss?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also dadurch, dass unser Produkt nicht lebensbedrohlich ist, würde ich jetzt mal sagen, also keiner stirbt, wenn er das verwendet oder könnte sterben, wenn er irgendwie auch was falsch bedient oder so. Deshalb gibt es sowohl Anwendungsfälle im Lifestyle-Bereich als auch in der Risikoklasse 1 sowie auch Risikoklasse 2a. Und wir haben uns dafür entschieden, dass wir erstmal mit einer Klasse 1 an den Markt gehen. Da sind die Anforderungen eben noch nicht so hoch. Und da muss man nicht unbedingt die klinische Studie schon fertig haben. Und deshalb werden wir dann, wenn das Produkt schon im Markt ist, weiterhin die klinischen Studien durchführen und dann quasi eine Rezertifizierung machen, also eine Aufstockung zur nächsten Risikoklasse, sobald wir dann die Evidenz und die Daten haben, um eben diese Zulassung auch zu bekommen. Und das dann gut damit. Das wird trotzdem nicht 2029 sein, hoffe ich. Aber es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern.
Das klingt doch gut und ich finde, das ist ein schöner Abschluss, weil in der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall schauen. Ich will noch mal tiefer reingehen. Wie funktioniert das denn genau mit den Sensoren? Ich sage immer, wie sieht denn der berufliche Alltag aus? Ich habe schon festgestellt, es ist gar keine gute Frage, weil dann kommt von Lehre bis Mails bis wahrscheinlich Businessplan schreiben alles noch dazu. Also wir werden schauen, dass wir uns da wirklich auf die Sensortechnik und die Verbindung Sepolt Startup quasi konzentrieren und schauen, wie es eben dann in Zukunft weitergeht. Ich habe auch noch Fragen im Hinblick Konkurrenz. Das ist, glaube ich, für Forschung schon kann das ein Thema sein, für Startup auf jeden Fall, meiner Meinung nach. Also freut euch auf die nächste Folge. Es geht weiter in 2 Wochen. Ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle hier bei unseren Gästen. Schön, dass ihr da wart. Und an all unsere ZuhörerInnen da draußen, es gilt wie immer, und es kann, also klar, in den letzten Jahren war es immer so, dass ich gesagt habe, an all unsere DoktorandInnen oder unsere potenziellen DoktorandInnen, wenn ihr Lust habt, meldet euch bei unseren ExpertInnen. Das könnt ihr natürlich immer noch machen. In den Shownotes ist das immer vermerkt. Ihr könnt gerne sagen, Mensch, Herr Sepolt, kann ich das Team verstärken? Ich würde gerne dort promovieren. Aber mit Sicherheit, ein Startup wächst und hat irgendwann auch mehr finanzielle Möglichkeiten, ist das natürlich auch eine sehr coole Idee zu sagen nach dem Studium, boah, Promotion, das lacht mich doch nicht ganz so an. Ich will gleich schon ein bisschen mehr an der Wirtschaft dran sein. Ich will irgendwie da dieses junge Team verstärken. Ich weiß natürlich nicht, ob ihr jetzt gerade eine Stelle offen habt, aber Fragen kann man immer. Also meldet euch da gerne. Und wenn ihr sonst irgendwie wissen wollt, wie unsere Gäste aussehen, das finde ich immer ganz spannend. Man hat ja immer nur die Stimme im Ohr, aber kein Gesicht vor Augen. Dann schaut doch auf den Webseiten oder auf den Social-Media-Kanälen einmal rum. Und dann freue ich mich auf in 2 Wochen. Bis dann. Tschüss.